Ja, wir könnten vielleicht weitermachen jetzt mit Darwins Evolutionstheorie. Das meiste werden Sie wahrscheinlich aus der Schule oder anderswoher kennen. Je nach Umständen werden günstige Varianten erhalten und ungünstige Varianten zerstört. Das war ja das, was Darwin durch den Kopf ging. Das Prinzip der Evolution, wenn man es jetzt abstrakter in heutigen Termini fassen will, hat drei Dimensionen. Es gibt Variation, es gibt Selektion und es gibt Stabilisierung. Und diese drei Dimensionen sind alle sehr schlicht, unauffällig, banal geradezu. Sie entfalten ihre Wirkung auch erst dann, wenn man sich die unendlich große Zahl von Lebensräumen vorstellt, die im Laufe langer Zeiträume entstanden ist. Also um es kurz durchzugehen, Variationen fallen an und sie fallen blind an. Abweichungen aller Art sind möglich. Diese Abweichungen variieren gespeicherte Informationen in den Genomen. Vergangene Selektionen haben diese Informationen angesammelt und Selektionen sortieren die Informationen weiter, stets weiter je nach den Passungsverhältnissen, die mehr oder weniger günstig sein können und die ihrerseits auch wiederum Variationen können, wie sich eben Infusorien in manchen Staub wohlfühlen, in anderem Staub eben nicht. Stabilisierung wird dann erreicht, wenn sich die Information im Milieu reproduziert. Ja, Naturevolution im Sinne Darwins, das ist eine Art, den Naturzusammenhang sich zu modellieren, sich vorzustellen, eine Art, die zu begreifen ein erhebliches Abstraktionsvermögen erfordert. Denn dieser Zusammenhang sieht mit jedem Schritt, den man gedanklich weitergeht, anders aus. Es ist dies eine Art des Zusammenhangs jenseits von Gut und Böse, ein Zusammenhang, den man am besten mit Humor erträgt. Um nur ein berühmtes Beispiel aus dem Ursprung der Arten zu nennen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Halten von Hauskatzen und dem Wachstum des roten Klees? Ich zitiere Darwin, etwas gekürzt. Nur die Hummeln besuchen den roten Klee. Wir dürfen daraus als höchstwahrscheinlich schließen, dass der rote Klee äußerst selten würde, falls die gesamte Hummelart in England aussterben bzw. selten würde. Die Zahl der Hummeln hängt von den Feldmäusen ab, die ihre Nester und Gehäuse zerstören. Jedermann aber weiß, dass die Mäusezahl stark von der Zahl der Katzen abhängt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir haben uns zu fragen, was ist das überhaupt für eine Art zu denken? Richard Grathoff hat das sehr schön herausgearbeitet. Es sind empirische Einzelbefunde, die verknüpft werden, und zwar auf dem Weg der Deszendenz, des Abstiegs. Die Regel heißt, man suche ein früher Existentes, das über die Zeit den Zusammenhang der jetzt vorhandenen indikativen Spuren erklären kann. Und dabei hatte Darwin den Grundsatz, davon auszugehen, dass die Möglichkeiten der Natur prinzipiell vielfältiger sein können als die menschliche Einsbildungskraft, als sie der menschlichen Beobachtung zugänglich sind. Oder kurz gesagt, Natur ist immer mehr, als wir beobachten können. Im Grunde ist es eine bei vielen Naturforschern anzutreffende Maxime, die das variiert, was Heraklit, der alte Grieche, schon gesagt hat, im kurzen Fragment, die Natur liebt es, sich zu verbergen. Die Natur liebt es, sich zu verbergen. Da schließt Darwin an, Natur ist immer mehr, als wir beobachten können. Und daher lautet seine Maxime, traue niemals dem Prinzip der Exklusion in der Wissenschaft. Die Erforschung der Naturevolution verläuft methodisch innerhalb von schrittweisen Inklusionen, und die Schritte selbst, sie definieren den Zusammenhang. Denn, meine Damen und Herren, zum roten Klee gäbe es noch viel zu sagen, kann man noch viel beobachten. Und vieles vom roten Klee wissen wir noch gar nicht. Wahrscheinlich werden wir nie genau wissen, wie das mit dem roten Klee ist, weil die Natur es eben liebt, sich zu verbergen. Was Darwin tut, ist Netze komplexer Beziehungen zu entfalten, indem er seine Schritte erläutert, wissend, dass er niemals die Übersicht über das Ganze der Naturevolution erreichen wird. So bringt Forschung im Geiste Darwins immer wieder Überraschungen, so wie vor ein paar Jahren in einer Zeitungsnotiz zu lesen war. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Da heißt es, ich zitiere, die Bekämpfung von Naturkatastrophen ist nach Auffassung einiger US-Forscher biologisch kurzsichtig. Fluten und Flächenbrände seien langfristig arterhaltend, behaupten zwei unabhängige Forscherteams im Fachjournal Science. Periodische Fluten seien für manche Fischarten lebenserhaltend, berichtet ein Team von der Universität von Chicago. Die Forscher hatten die Wirkung von Fluten, ihrer Intensität und Dauer auf Fischarten und wirbellose Tiere in kalifornischen Flüssen untersucht. Forscher der Universität Madison, Wisconsin, sehen in der Bekämpfung von Flächenbränden die Ursache für den Verlust vieler Pflanzenarten. Bei einer Studie in den wenig verbliebenen Prärien des Staates Wisconsin fanden sie, dass diese in den letzten 3 bis 5 Jahrzehnten bis zu 60% der Originalarten verloren hatten. Fast alle betroffenen Pflanzen waren kleinwüchsige, stickstoffverarbeitende Arten, die offenbar gelegentlich Präriebrände zum Überleben brauchen. Zitat Ende. Sie merken, das ist Forschung im Geiste Darwins, das kann man nur noch mit Humor ertragen. Ja, ich komme jetzt, ich will jetzt da nicht weitermachen, ich bin kein Biologe, sondern ich möchte zu meinem zweiten Punkt Totalisierung übergehen. Was darunter zu verstehen ist, werden Sie gleich sehen. Diese Natur, der Gedanke der Naturevolution bei Darwin hat, Sigmund Freud hat es so gesehen, eine beleidigende Seite. Die Evolutionstheorie kennt keine Zielstrebigkeit. Das heißt, jede Form von Teleologie, das heißt, dass es der Sinn des Ereignisses A war, das Ereignis B zu bewirken, jeder Form von Teleologie ist die Basis entzogen. Variation, Selektion, Stabilisierung sind im je kleinen Ausschnitt notwendig. Darüber hinaus sind sie zufällig. Evolution ist blindes Geschehen, ob es sich um Klee, Hummeln oder Katzen handelt. Evolution ist ein sinnfreies Geschehen. Das ist der Stachel, die beleidigende Seite. Die Frage, wie es da mit dem Menschen bestellt ist, war bei denen, die Darwin lasen, schnell da. Und sie war auch, wie zu zeigen sein wird, in Darwins Erwägungen selbst da. Darwin war in dieser Beziehung vorsichtig, Sie haben es schon gehört, unsicher, sehr selbstkritisch, aber nicht so einer seiner Leser, der ein eigenartiges Verhältnis zu Darwin hatte, nämlich Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, 1834 bis 1919. Ernst Haeckel, hier sehen Sie diese beeindruckende Gestalt mit einem seiner Vorfahren. Haeckel war Professor für Zoologie an der Universität in Jena, wo heute noch ein sehenswertes Museum steht. 1868 erscheint sein Werk Natürliche Schöpfungsgeschichte. Und in diesem Werk feiert er Darwin als denjenigen, dessen Lehre die gesamte Schöpfungsgeschichte, speziell die Schöpfungsgeschichte des Menschen, enthalte. Darwin sei Begründer einer universalen Entwicklungslehre, er habe nur noch nicht alle Konsequenzen gezogen. Haeckel besucht Darwin, es gibt einen Briefwechsel, Darwin mahnt darin oft zu mehr Seriosität, aber man merkt natürlich auch, Darwin will nicht allein sein. Der Propagandist Haeckel überzieht Darwin, macht aus Darwin eine Art Wissenschaftsreligion gegen den Gottesglauben, aber er verteidigt auch Darwin gegen Angriffe und die hatte er durchaus nötig, Darwin, wenn man sich diese Karikaturen von 1874 ansieht. Von Haeckel stammt vieles, was wir bei Darwin in der Entwicklung der Arten gar nicht finden. Etwa die These der Parallelität von Ontogenese und Phylogenese, die These der Parallelität von genotypischen und phänotypischen Charakteren des Lebendigen oder die Vorstellung von Leben als einer plastischen, ungerichteten Kraft, die allseitige schöpferische Vitalität entfaltet oder auch die Beschreibung der Urschleimdecke in den Tiefen des Ozeans zwischen 3.000 und 30.000 Fuß, eine Meerestiefe, die damals nur Jules Verne in seinen SF, Science-Fiction-Romanen erreichen konnte. Und vor allem entwirft Haeckel Stammbäume, eine deutsche Lieblingsbeschäftigung, keine Netze, sondern Stammbäume, mit dem Ziel einer einheitlichen Welterklärung der Entwicklung vom Urschleim zu sich selbst. Darwin, das Lesen ist von Haeckel, wie soll man sagen, er ist hin und her gerissen. "Your boldness sometimes makes me tremble", schreibt er 1868 an Haeckel. Und im Kern hat er ja auch eine andere Vorstellung vom Lebenszusammenhang der Natur. Darwin dachte viel mehr in der Art, wie wir es heute von der Ökologie kennen. Es gibt ökologische Nischen, in denen Lebewesen Zusammenhänge bilden und die Nischen bilden wiederum komplexe Zusammenhänge. Wir denken viel systemischer und kybernetischer als Haeckel in dieser Zeit, bei dem es im Wesentlichen um Stammbäume geht. In der Autobiografie schreibt Darwin, in der Entstehung der Arten habe er nirgends die Herleitung, Derivation einer speziellen Spezies, einer speziellen Art untersucht. Aber, und das ist nun wichtig, es gibt eine Ausnahme, wo Darwin das versucht hat, und das ist das Werk The Descent of Man. The Descent of Man. Und im Vorwort heißt es, ich zitiere, ich hielt es für richtig, dieses Werk, also dieses nochmal hinzuzufügen, damit Licht auf die Herkunft des Menschen und seine Geschichte geworfen wird, damit kein ehrenwerter Mann mir vorwerfen kann, ich hätte meine Absichten verborgen. Descent of Man, das ist aber eben nicht der Aufstieg des Menschen aus dem Urschleim. Descent heißt bekanntlich Abstieg, der Abstieg des Menschen, wenn man will. Die überzogene Sonderstellung des Menschen in der Natur, das sollte relativiert werden. Und vielleicht ist es hilfreich, sich die Ambivalenzen bei Darwin, seine Unsicherheit vor Augen zu führen, um dann die Vereinseitigung, die Haeckel vornahm, andere werden folgen, genauer sehen zu können. Darwin bekennt einmal einem befreundeten Kollegen als seine, wie er sagt, innerste Überzeugung, ich zitiere, dass das Weltall nicht das Resultat des Zufalls ist. Dann erhebt sich aber immer der entsetzliche Zweifel bei mir, ob die Überzeugungen im Geiste des Menschen, welcher sich aus dem niederen Tiere entwickelt hat, von irgendwelchem Werte oder überhaupt zuverlässig sind. Würde sich jemand auf die Überzeugungen in der Seele eines Affen verlassen, wenn in einer solchen Seele Überzeugungen vorhanden sind? Fragezeichen. Zitat Ende. Variation, Selektion, Stabilisierung konstituieren ein blindes Geschehen und darin ist auch der Mensch als ein Naturwesen. Aber wenn das so ist, so der Zweifel, was spricht dann dafür, ihm zu glauben, wenn das so ist? Die Variabilität der Arten hatte auf die Menschheit bezogen zwei Enden. Einmal die naturgeschichtliche Verwandtschaft mit den Primaten, und das andere Mal die Frage nach dem Menschen in der Zukunft, Anfang und Ende. Darwin folgte insoweit der Haeckelschen Linie, wenn er für die weit entfernte Zukunft ein weit vollkommeneres Menschengeschöpf erwartete. Denn warum sollten die evolutiven Mechanismen jetzt aufhören? Also es gibt bei Darwin nicht nur diese oft karikierten Beleidigungen mit dem Menschen als einem Affen, als einem, dem Primaten zugehörig. Darwin hat auch eine optimistische Seite. Und zum Schluss dieses Buchs über die Abstammung des Menschen heißt es, eine wichtige Passage, ich zitiere sie: Der Mensch ist wohl entschuldigt, wenn er einigen Stolz darüber empfindet, dass er, wenn auch nicht durch seine eigenen Anstrengungen, zur Spitze der ganzen organischen Stufenleiter gelangt ist, und die Tatsache, dass er in dieser Weise emporgestiegen ist, statt ursprünglich schon dahingestellt worden zu sein, kann ihm die Hoffnung verleihen, in der fernen Zukunft eine noch höhere Bestimmung zu haben. Ich weiß, das ist eine komplexe Passage. Entschuldigt. Der Mensch ist wohl entschuldigt. Ich meine, da wirkt noch all das weiter, was wir im ersten Teil über Anthropozän gelernt haben. Also, wir sind entschuldigt, wenn wir stolz sind. Also, auch Haeckel hat volles Recht darauf, stolz zu sein, dass er es aus dem Urschleim heraus geschafft hat. Aber es waren nicht unbedingt seine eigenen Anstrengungen. Darwin relativiert es wieder. Zufall und Notwendigkeit waren eben dabei. Und dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, begründet auch keinen Sinn. Also es war nicht der Sinn des Urschleims, uns hervorzubringen. Die Vergangenheit, the descent, begründet keine Gewissheit, so das Darwin'sche Argument, sondern nur eine Hoffnung nach vorn. Das ist eine sehr verschränkte Argumentation am Schluss dieses Buches. Bei Haeckel, so kann man es einfach grob sagen, wird Darwin glatt gebügelt. Haeckel arbeitet an einer geschlossenen Weltanschauung. 1906 gründete er dazu den Monistenbund. Der Monistenbund, was ist der Monistenbund? Der Monistenbund ist in der positivistischen Tradition eine säkulare Kirche, sozusagen eine weltanschauliche Glaubensgemeinschaft, die an die Stelle des Dualismus von Gott und Welt die Alleinheit, die Allseele setzte und den Menschen als Gipfel des Kosmos feierte. Haeckel predigt einen aggressiven Säkularismus. 1904 wird er auf dem Freidenkerkongress in Rom zum Gegenpapst gewählt. Also, diese Weltanschaulichkeit, das kann man am besten durch dieses oft nachgezeichnete und gedruckte Bild von Fidus zeigen, der Mensch sozusagen als am Gipfel. Lichtgebet heißt das. Monistenbund, Lichtgebet. Ja, von Darwin und Haeckel führt auch ein Weg zum Sozialdarwinismus und zu diversen Bevölkerungs- und Rassenlehren. Diesen ganzen Komplex habe ich in diesem Winter jetzt erstmal rausgelassen. Das gehört in den Kontext der Biopolitik der Gattungsunterschiede, Ethnien, Lebensalter, Geschlecht, der Rassismus. Das habe ich ja in diesem Semester, wie ich anfangs geführt habe, alles ausgeklammert. Aber ein Problem muss noch im Übergang zum nächsten Punkt angesprochen werden. Mit dem Fall der Idee der Konstanz der Arten, mit dem Nachweis ihrer Variabilität durch Evolution, verschärft sich dann in der biologischen Diskussion die Frage, was überhaupt eine Art ist. Was ist eine Art? Was sind denn eigentlich die Einheiten, die das Evolutionsspiel spielen? Also wenn Sie Ihr Biologiebuch aufschlagen, dann können Sie da lesen, eine Art ist eine natürliche, kontinuierliche Fortpflanzungsgemeinschaft. Oder, das habe ich jetzt hier, DTV, Bioatlas steht, die Gesamtheit der Individuen, die in allen den Beobachtern wesentlich erscheinenden Merkmalen untereinander und mit ihren Nachkommen übereinstimmen. Ich meine, da eiert schon etwas die Definition. Ne? Aber meine Damen und Herren, was ist eine Art? So glatt ist das mit der Fortpflanzungsgemeinschaft in der Biologie auch nicht. Also ich nehme nur mal blind herausgegriffen hier ein Beispiel, nämlich die Paarstellung mitteleuropäischer, mediterraner und dalmatinischer Leimschleuderspinnen. Es geht um die Fortpflanzungsgemeinschaft. Also das ist jetzt, diese Zeichnung ist kein Comic, ne? Sondern wir haben links eben mitteleuropäisch, die Mitte mediterran und rechts die dalmatinische Leimschleuderspinne. Wenn Sie sich das in Ruhe ankommen, so stellt sich dem geübten Auge die Frage, ob ein mitteleuropäisches Exemplar mit einem dalmatinischen Exemplar überhaupt eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden kann. Vielleicht, wer weiß. Es gibt noch mehr Fragen. Worauf bezieht sich eigentlich das besser angepasst sein? Sind es, wie man lange Zeit dachte, die Einzelexemplare, wie sie systematisch als Angehörige einer Art, etwa nach dem linnäischen System oder nach dem in allen dem Beobachter wesentlich erscheinenden Merkmalen untereinander mit ihrem Nachkommen etc., sind das eigentlich die Einheiten? Oder sind es, ist die Art nach phänotypischen oder nach genotypischen Merkmalen? Findet der berüchtigte Kampf ums Dasein, die Selektion, Struggle for Life, zwischen Einzelindividuen statt, wie bei zwei Katzen, die sich ums KitKat streiten? Oder ist es, wie die neuere Populationsgenetik von Ernst Mayr, auf den ich ja am Anfang der Vorlesung hingewiesen habe, lehrt, die Gemeinschaft, wie er sagt, potenziell inzüchtender biologischer Individuen, die einen Genpool bilden, der unabhängig daran, wie es in den Einzelindividuen aussieht, insgesamt als besser oder schlechter angepasst als andere Genpools sind. Das heißt, die Frage lautet, Individualselektion oder Gruppenselektion, und das ist schon eine schwierige Frage und heiß diskutierte Frage. Oder muss die Evolutionstheorie auch noch mit anderen Einheiten als der Ebene von Variation, Selektion, Stabilisierung rechnen, etwa mit der genetischen Information selbst, die um ihr Dasein kämpft und das Einzelindividuum gleichsam als eine Überlebensmaschine steuert und soziale Umwelten selegiert, so jedenfalls die Klassiker der Soziobiologie, Edward Wilson, 1975, oder Sie kennen vielleicht auch Richard Dawkins, der, sagen wir mal, in ähnlicher Weise wie Ernst Haeckel ja auch ein Propagandist des amerikanischen Atheistenbundes geworden ist, in dem das wissenschaftliche Forschung zu einer Weltanschauung aufgeladen wird. Oder in der deutschen Diskussion, das sind Soziobiologie, ist ein Phänomen der 70er Jahre, muss man sagen. Wolfgang Wickler hat das 77 auch dann in die deutsche Diskussion gebracht. Und interessant, dass die Soziobiologen sozusagen als Hauptpunkt immer wieder nach vorne bringen, dass die Evolutionstheorie nicht nur in dem Sinne egoistisches Prinzip Eigennutzverhalten erklären kann, sondern insbesondere viele tierische Verhaltensweisen, die man im weitesten Sinne als nett oder sozial bezeichnen kann, also die Treue von manchen Vogelpaaren, aber auch böse Dinge wie die Mordlust an den Kindern des Rudels, die männliche Leittiere nach ihrem letzten Sieg über den Rivalen bisweilen an den Tag legen. Das, behaupten Sie, können Sie mit der soziobiologischen Variante der Evolutionstheorie elegant erklären. Wobei, wenn Sie die Texte lesen, Sie werden merken, es sind im hohen Sinne nicht naturalistische Beobachtungen, Naturalists, sondern es ist im hohen Sinne sind es wahrscheinlichkeitstheoretische Berechnungen. Allgemein kann man sagen, Darwins Evolutionsprinzip hat sich weitgehend durchgesetzt und mit dieser Durchsetzung hat sich zugleich die Frage verschärft, Evolution von was, beziehungsweise welches sind die Einheiten der natürlichen Selektion, Einheiten der Variabilität, der Selektion und der Stabilisierung, das bleiben vorerst Rätsel der Naturevolution. Ja. Ich bin nun zügig als Nichtbiologe mit unserem ersten Kapitel Naturevolution zu Ende. Jetzt kommt Punkt 2, die soziokulturelle Evolution. Und Sie merken schon, so einfach kann man das gar nicht sagen. Zwischen 1 und 2, Naturevolution, soziokulturelle Evolution, muss man eine Pause einlegen zum Nachdenken. Denn die große Frage, die sich in dieser Pause auftut, lautet ja, wie weit reicht Naturevolution in die menschliche Sphäre, in die soziokulturelle Sphäre? Wie soll man sich das vorstellen? Hört die Naturevolution an einer Stelle plötzlich auf, nach dem alten Vers, nicht? Jetzt kommt der Moment, wo sich der Mensch vom Affen trennt. Oder lässt sich die Naturevolution immer weiter in die menschliche Sphäre ausdehnen, bis in seine Geschichte, bis in seine Handlung? Also vielleicht bis zu diesem Moment jetzt, in dem ich Ihnen das sage und Sie dies vielleicht notieren, folgen Sie und ich, folgen wir jetzt einer evolutionsstabilen Strategie der Gene, die uns als Überlebensmaschine leiten, um uns jetzt einen schlüssigen Begriff von Menschen in dieser Vorlesung zu bilden? Wie weit reicht das? Und dahinter steckt ein enormes Problempotenzial von erkenntnistheoretischen Fragen. Wie weit reicht Naturevolution in die menschliche Sphäre? Und dazu gibt es eine Parallelfrage. Wo in der Evolution der Natur setzt ein, ja, wie soll man es nennen, ein intelligentes, vielleicht geistiges, transzendierendes Vermögen ein, das, wie wir jedenfalls glauben, im Menschen kulminiert. Wo setzt das ein? Entsteht das, nennen wir es mal, Geistige im Menschen auf der Ebene besonderer Gene oder besonderer Körperteile, etwa dem Gehirn, das ja sehr prominent ist? Oder setzt das Geistige des Menschen mit seinen Lebensformen ein? Das lässt sich so auf einer Gliederungsfolie so schön hintereinander aufreihen. Erstens Naturevolution, zweitens soziokulturelle Evolution. Aber der Nachweis der Schnittstelle oder der Anschlussformen der beiden Dimensionen ist enorm schwer. Ich will nur zwei Diskursfelder nennen für diejenigen, die sich intensiver mit diesen Theorieproblemen auseinandersetzen wollen. Und zwar zunächst ist es der Streit um die bioevolutionäre Erkenntnistheorie von Rupert Riedel. Sehen Sie, die Bilder ähneln sich, nicht? Es ist immer sozusagen Wissenschaftler mit Skelett daneben. Das ist offensichtlich auch für die Visualisierung ein beliebtes Mittel, Rupert Riedel hier. Bioevolutionäre Erkenntnistheorie. Die Frage lautet hier, welchen evolutionären Sinn hat die menschliche Vernunft? Welchen evolutionären Sinn hat die menschliche Vernunft? Startpunkt dieser Richtung, die mit dem Namen Rupert Riedel eben verbunden ist, hier, das ist ein Delfinschädel übrigens, den er hier hat, ja, auch so Tiere, die uns sehr nahe sind und eigentlich schon keine Tiere, sondern was anderes als Tiere, nämlich Delfine sind. Sie kennen vielleicht diese Debatte, mythologisch auch interessantes Tier, der Delfin. Startpunkt ist das Anpassungstheorem. Alle Lebewesen, so der Ausgangspunkt, machen sich ein Bild von ihrer Umwelt und sie reagieren vermöge dieses Bildes angemessen. Das ist der Ausgangspunkt. Alle Lebewesen machen sich ein Bild von ihrer Umwelt und sie reagieren vermöge dieses Bildes angemessen. Abstrakt gesagt, Lebewesen verfügen über Strukturen, mit denen sie Daten über die Außenwelt sammeln und sie zu zweckmäßigem Verhalten verarbeiten. Der Instinkt einer Zecke sich auf Spaziergänger fallen zu lassen, die Intelligenz der Katze beim Mäusefangen, der Geist des Soziologen in der Erkenntnis der Gesellschaft, das sind evolutiv entstandene Weltbildapparate. So nennt das Friede, Weltbildapparate. Und das heißt auch die Kategorien der Philosophen, also Raum, Zeit, Ding, Akteur, Subjekt, Objekt und so weiter. Diese Kategorien sind evolutiv, das heißt durch Variation, Selektion und Stabilisierung entstandene kognitive Biotechniken, die dem Überleben der Art, ihrer Anpassung an die Umwelt dienen. Soweit die bioevolutionäre Erkenntnistheorie, und dagegen haben natürlich, wie soll das anders sein, Philosophen Einwände erhoben, und eine Sammlung finden Sie in diesem, finde ich, immer noch sehr spannenden frühen Band von, herausgegeben von Robert Spemann, Peter Koslowski und Reinhard Löw mit dem Titel Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft. Ja, das ist die eine Richtung, auf die ich Sie nur aufmerksam machen möchte. Das jetzt nicht weiter entfalten, diesen Streit. Das zweite, worauf ich Sie hinweisen möchte, das ist der Streit um die historisch-genetische Theorie meines Kollegen Günther Dux. Zuerst entfaltet in dem spannenden Buch Die Logik der Weltbilder von 1982. Weitere Studien sind gefolgt. Bei meinem Freiburger Kollegen Dux finden Sie auch eine Verschachtelung von Erkenntnistheorie, einem starken erkenntnistheoretischen Interesse und einer Auffassung von menschlicher Geschichte, die sich aus der Naturevolution ergibt. Logik der Weltbilder handelt sehr ausführlich von diesem, wie Dux es nennt, Anschlussproblem. Ja, also wie kann man sich das vorstellen? Günter Dux lehrt auch in diesem Semester wieder hier in Freiburg. Ich hatte Sie darauf hingewiesen, ich muss das nicht referieren. Jetzt gehen Sie zu ihm hin, dann bekommen Sie die historisch-genetische Theorie authentisch. Sie ist nach meiner Auffassung der biologischen Erkenntnistheorie von Riedel weitaus überlegen. Es gibt Günter Dux und ich, wir hatten mal eine Kontroverse ausgeführt. Wer sich dafür interessiert, findet das in dem Band Der Prozess der Geistesgeschichte. Da gibt es, kritisiere ich einige Aspekte von ihm, er kritisiert mich wieder. Und in der Soziologischen Revue 95/96 gibt es dann auch noch eine Intervention von Joachim Fischer zu dieser Kontroverse. Das nehmen Sie bitte als Hinweis. Diese Reflexionen, die in diese Pause zwischen den Gliederungspunkten erstens Naturevolution, zweitens soziokulturelle Evolution gehören, diese Reflexionen abschließend will ich darauf aufmerksam machen, dass natürlich hier der ehrwürdige Streit zwischen der Tante Materialismus und dem Onkel Idealismus wieder einmal zum Vorschein kommt. Heute benutzen wir außerhalb spezieller philosophiegeschichtlicher Zusammenhänge diese Termini idealistisch, materialistisch eigentlich nicht mehr so, aber das ändert nichts daran, dass das Problem geblieben ist. Heute reden wir von naturalistischen Theorien, vom Vorrang der Natur im Denken, oder wir reden von kulturalistischen Theorien, von der kulturellen Konstruiertheit menschlicher Phänomene. Nun, wenn Sie mich dazu fragen, was ich von diesem Dauerstreit halte, so will ich ganz offen sagen, ich selbst bin jemand, der zwischen Naturalismus und Kulturalismus hin und her gerissen ist. Meine Entscheidungen in dieser Sache waren eigentlich auch immer vorübergehend. Und es hat auch einige Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass man eigentlich beides sein sollte. Man sollte rückhaltloser Naturalist und gleichzeitig rückhaltloser Kulturalist sein, denn bei Lichte betrachtet handelt es sich bei diesen Kontroversen ja ganz wesentlich um verschiedene Erkenntnisinteressen. in den bioevolutionären Ansätzen, also etwa der Soziobiologie, über die ich gesprochen habe, die ich erwähnt habe, dann bei der Psychobiologie, der Humanethologie, da besteht ein dringendes Interesse daran, das Kontinuum der Lebensevolution im Menschen zu erforschen. Und das ist nicht nur völlig legitim, es ist auch vermutlich hochwahrscheinlich, dass es ein solches Kontinuum der Lebensevolution im Menschen gibt. Und je mehr wir darüber wissen, umso besser. Wir Anthropologen, kulturwissenschaftlichen Anthropologen, Soziologen, wir haben diese Ergebnisse der Naturforschung ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen. Wer biologische Forschung am Menschen gleich von vornherein unter Biologismus, Rassismus, Sexismus oder was weiß ich sonst für Verdächtigungen unterbringt, der kann gar nicht mehr genau sagen, wo Wissenschaft aufhört und Ideologie beginnt. Aber dass das ein Problem ist in diesem Feld, dass irgendwo Wissenschaft aufhört und Ideologie beginnt, das habe ich Ihnen mit Ernst Haeckel und seiner Gründung des Monistenbundes versucht auch deutlich zu machen. Wir sollten auch das Interesse an der Erforschung der biologischen Natur des Menschen verteidigen, wenn es eben zu ideologischen Angriffen kommt. Wir wollen ja auch wissen, wie viel Naturalismus in menschlichen Lebensformen sich antreffen lässt, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil wir Anthropologen und Soziologen ein anderes Interesse haben. Unser Interesse geht dahin, die Gebrochenheit der Lebensevolution im Menschen zu erforschen. Der Mensch interessiert uns nicht, weil er wie ein Tier ist, sondern weil er sich selbst in seiner Geschichte als ein mit der Naturevolution brechendes Wesen vorgestellt hat. Alle menschlichen Gesellschaften haben eine Grenze gezogen zwischen Tieren und Menschen, egal was unsere Biologen sagen. Das ist ein eminentes Faktum. Menschen in allen Gesellschaften wollen nicht wie Tiere sein. Und wenn sie sich Masken aufgesetzt haben und Totemtiere entwickelt haben, so waren dies Symbolisierungen, die sie gemacht haben, im deutlichen Unterschied zu den Tieren selber, die sie gehütet oder gegessen haben. Ja, uns interessiert die Gebrochenheit der Lebensevolution im Menschen. Das ist eigentlich das Thema. Aber dieses Interesse gegen das andere Interesse, die Kontinuität der Lebensevolution im Menschen auszuspielen, bloß auszuspielen, das bringt nicht. Das sind Tunnelbohrungen, die an zwei verschiedenen Stellen der Wissenschaft gemacht werden. Und wo sich diese Tunnel irgendwann treffen oder ob sie nebeneinander herlaufen oder was, wer weiß das schon? Also Menschen können Ideen und Praktiken entwickeln, die explizit die naturalistischen Prinzipien der Lebensevolution verneinen. Menschen können sich auch für unbelehrbar, können sich unbelehrbar für etwas halten, was sich von der Naturevolution entfremden kann. Und dieses Brechen mit der Natur, wenn man so will, dieser Trotz gegen die Natur, dieses anders sein wollen als die Tiere, das begründet eben das Interesse an der soziokulturellen Evolution als einem eigenen Bereich des Menschen. Ja, das war die Pause eigentlich zwischen Naturevolution und soziokultureller Evolution. Nächste Woche werde ich weitermachen mit dann dem richtigen Einstieg in die soziokulturelle Evolution, nämlich zunächst mit dem Phänomen von Übertragung, das heißt von Metaphorisierung, wo Begriffe aus der biologischen Evolution in die soziokulturelle Evolution übertragen werden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.